Also alles, was wir im Leben sehen, ist eine Zusammenballung von Qi, so sagen es die Philosophen, und wird sich irgendwann wieder auflösen. Diese Bewegung ist Verdichtung und Entfaltung. Die sehen Sie in jeder Qigong-Übung.
Willkommen bei Naturheilkunde Kompakt, eurem Podcast für Erfahrung, Wissen und Praxis aus der Naturheilkunde, mit direktem Weg in eure Ohren. Ob Basics und Hintergründe oder Tipps und Trends. Unsere InterviewpartnerInnen teilen nahbar und unterhaltsam ihr Wissen. Ausgesuchte Themen kombiniert mit erfahrenen ExpertInnen. Wir fragen nach zu Fällen aus der Praxis oder beleuchten traditionelle wie moderne Therapiemethoden aus der ganzheitlichen Medizin.
Der Podcast Naturheilkunde Kompakt dient ausschließlich dem kollegialen Austausch und der Information und Fortbildung in therapeutischen Fachkreisen. Der Podcast ersetzt nicht die Beratung durch einen Therapeuten oder Arzt. Die Inhalte dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder als Empfehlung zur Behandlung von Krankheiten interpretiert werden. Aussagen von Interviewpartnern stellen nicht zwangsläufig die Meinung der MGO-Fachverlage dar und unterliegen dem Wandel der Zeit sowie aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In dieser Folge geht es um das Thema Qigong. Ich spreche mit Dr. Gisela Hildenbrand. Sie ist Ärztin, Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng. Liebe Frau Dr. Hildenbrand, herzlich willkommen zu dieser Folge von Naturheilkunde Kompakt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Vielleicht zu Beginn einfach mal erst eine kurze Vorstellungsrunde. Wer sind Sie denn und welche Expertise bringen Sie in die Folge heute mit?
Ja, erstmal herzlichen Dank für diese Einladung. Mein Name ist Gisela Hildenbrand und ich arbeite in der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng seit über 30 Jahren, seitdem sie gegründet worden ist. Bin von Haus aus Medizinerin und habe mich aber dann ganz verlegt auf dieses Fach chinesische Medizin beziehungsweise das Spezialgebiet darunter, das Qigong. Ja, darum kümmere ich mich über 30 Jahre hinweg, indem wir China waren, das studiert haben, einen hervorragenden Lehrer für viele Jahre in Bonn begrüßen durften und jetzt versuchen, diese Arbeit weiterzuführen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind Teil des Vorstands der Medizinischen Gesellschaft für Qigong, Yangsheng. Wie sind Sie denn damals zum Qigong gekommen, genau jetzt?
Ich war zunächst habe Medizin studiert, bin aber nicht in die Praxis, sondern in die Forschung gegangen. Und bei der Forschung kommt man ja auf die Frage, wie kommt man überhaupt zu Erkenntnissen? Da interessieren dann auch andere Kulturen, andere Arten von Medizin, die man betreibt. Und warum ich gerade in China hängen geblieben bin, das weiß ich auch nicht. Es hat mich sehr interessiert, chinesische Medizin, die Gedanken, die dahinter stecken. Und ein Teil davon ist ja nur das Qigong. Das andere wissen Sie aus Akupunktur, Kräuterheilkunde. Aber beim Qigong hat mich sofort fasziniert die Anschauung. Ich habe einige Meister üben sehen und dann war es geschehen. Da dachte ich, was steckt dahinter, dass man so schöne, harmonische, ja, ästhetische Übungen machen kann und die sollen auch noch gesund sein, das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich versucht, eben darüber zu lernen, die Theorie, die Praxis, China und hier. Ja. Damit bin ich immer noch beschäftigt.
Sie sind nie fertig sozusagen.
Nein, beileibe nicht. Also gerade wenn man an chinesische Kultur denkt, das ist ja so eine reiche Kultur. Und zum Qigong gehört die kulturellen Aspekte wie Dichtung, Malerei, Musik, das gehört eigentlich dazu, zu diesen Übungen, die man dann praktisch Qigong nennt.
Wir haben jetzt schon viel so ein bisschen drumherum geredet über Qigong. Ich würde es gerne nochmal festmachen und einfach einen gemeinsamen Rahmen vielleicht für eine Definition schaffen. Wie genau würden Sie denn jetzt das Qigong definieren?
Ja, man kann es ansehen als ein Teil der chinesischen Medizin. Man sagt auch oft, es ist die fünfte Säule der chinesischen Medizin. Und es ist das, was der Patient oder der Mensch selbst tut. Es sind also Übungen. Das ist das Charakteristikum. Und wie sind diese Übungen gestaltet? Nun aus den Ideen, die die chinesische Medizin vom Körper und vom Geist hatte und auch von vielen philosophischen Gedanken, die sich um das menschliche Leben drehen, das gestaltet die Übungen. Also die Konzepte der chinesischen Medizin, wie sie auch der Akupunktur zugrunde liegen, dass es bestimmte Bereiche im Körper gibt, wie Akupunkturpunkte oder Elixierfelder, also besondere Bereiche im Körper, die es zu bedenken gilt, die es zu üben gilt. Dann gibt es dieses Konzept der Leitbahnen, dass also der ganze Körper durch strömt es sozusagen von Lebenskraft und Blut. Und diese Leitbahnen spielen eine Rolle. Aber es spielen auch viele symbolische Dinge eine Rolle, wie der Kreis, das alles, was wird, auch wieder vergeht. Die Symbolik von Yin und Yang, das alles als Polarität erscheint, Tag und Nacht, werden und vergehen, vor allem die Akzeptanz von geboren werden und sterben dürfen. Also das sind philosophische Gedanken, die dem zugrunde liegen. Und die werden mit körperlicher Gestik, Mimik, Gestaltung von Hand- und Fußbewegung dargestellt auch. Also nicht nur medizinische Belange, sondern auch philosophische Gedanken werden körperlich dargestellt.
Sehr spannend, ja. Im Begriff Qigong steckt schon das Qi drin und Sie haben jetzt auch schon viele Traditionen und Philosophien aus China angesprochen, die eben im Qigong dann verkörpert werden sozusagen. Wie kann man denn das Qi definieren oder wie zentral ist denn das Qi für das Qigong?
Das Qi ist ein schillernder Begriff. Er hat ganz, ganz viele Bedeutungen, je nachdem, wer ihn verwendet. Wenn ein Mediziner ihn verwendet, könnten wir sagen, ist die Lebenskraft. Und die Lebenskraft äußert sich in der Funktion der Leber, des Magens. Also gibt es ein Leber-Qi, ein Magen-Qi. Das ist nichts weiter als die Funktionen, die im Körper sind. Philosophisch gesehen ist alles, was im Leben zu sehen und zu fühlen ist, Qi. Man sagt, die ganze Welt besteht aus Qi wie so ein Urstoff. Und wenn sich das Qi zusammenballt, dann sieht man was. Dann entstehen wir zum Beispiel oder eine Blume oder ein Tier. Und irgendwann wird es wieder zerfallen. Dann zerstreut sich das Qi. Also alles, was wir im Leben sehen, ist eine Zusammenballung von Qi, so sagen es die Philosophen, und wird sich irgendwann wieder auflösen. Diese Bewegung ist Verdichtung und Entfaltung. Die sehen Sie in jeder Qigong-Übung. Aber konkret gesprochen gibt es natürlich das Atem-Qi und das Magen-Qi und das vorgeburtliche Qi und das nachgeburtliche Qi. Also viele Dinge, die das Leben beeinflussen. Man kann das Qi nicht packen. Es ist nichts zum Abmessen und Anfassen. Es ist ein Begriff für Lebendigkeit, für viele Ausdrücke der Lebendigkeit. Und das Wort Qi selber, wie vieles im Chinesischen, hat viele Bedeutungen. Es heißt auch Gas, es heißt Luft, es heißt auch Geruch, es heißt auch die Stimmung, die zwischen uns jetzt herrscht, die Atmosphäre in einem Raum. Alles, kann man sagen, ist eine Wirkkraft. Vielleicht ein Beispiel, das Qi des Himmels, das ist das Wetter.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ja, da kann man sich vorstellen, was dieses Qi ist. Es gibt das Qi der Erde, des Himmels, es gibt tausend Arten von Qi. Deshalb lassen wir es ja auch unübersetzt inzwischen stehen. Früher hat man oft gesagt, es ist der Lufthauch oder die Atmung, hat natürlich viel mit Atem zu tun. Das ist das, was wir ja jede Sekunde machen müssen. Ja? Also ohne Atem ist das Leben nicht da. Also, aber es gibt auch das Atem-Qi. Wenn wir ruhig atmen, harmonisch atmen oder gestört atmen, dann ist dieses Atem-Qi eben nicht in Harmonie. Ich hoffe, ich habe zur Verwirrung beigetragen.
Das sicherlich, aber gleichzeitig wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen Verwirrung aufgehoben. Also Qi ist sehr geheimnisvoll, sehr viel, aber doch sehr mächtig, wenn man es jetzt mal so zusammenfassen würde.
Es ist eine Bezeichnung für Kräfte.
Ja. Genau. Das Qigong umfasst jetzt ganz viele Übungen, mit denen eben das Qi sozusagen zum Fließen gebracht werden kann. Welche Wirkung hat denn Qigong auf Körper, Geist und Seele?
Ich darf gleich auf diesen Satz antworten, zum Fließen gebracht werden kann. Auch jemand, der nicht Qigong übt, dessen Qi fließt unentwegt, so lange er lebt. Nur man sorgt beim Qigong dafür oder versucht dafür zu sorgen, dass das Qi, dass die Lebenskräfte harmonischer sich gestalten. Und der Begriff der Blockade ist in China sehr üblich. Es ist blockiert, dann haben wir Schmerzen. Es ist blockiert, dann krampft sich der Magen zusammen. Die Atmung wird oberflächlich. Alles blockiertes Qi. Also soll es wieder harmonisch fließen. Das soll durch Qigong unterstützt werden. Und man muss sagen, das Wort Qigong ist erst 60 Jahre alt. Davor hießen die Übungen das Spiel der fünf Tiere, die acht eleganten Übungen, das Ein- und Ausatmen in harmonischer Form. Tausend Namen. Und dann brauchte man einen Überbegriff und hat gesagt, womit hat das alles zu tun? Mit Lebenskräften. Und Gong heißt Übung. Ich übe meine Lebenskraft.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, das wusste ich jetzt, war mir auch gar nicht so bewusst, dass Qigong erst 60 Jahre sozusagen alt ist, der Begriff in der heutigen Fassung. Wie alt sind denn dann diese Übungen, die Sie erwähnt haben, wie das Spiel der fünf Tiere oder vielleicht andere Übungen? Die gehen ja wahrscheinlich viel weiter zurück als nur 60 Jahre, oder?
Da haben Sie recht, ja. Also das Spiel der fünf Tiere ist schon belegt seit dem 2., 3. Jahrhundert, aber davor, nochmal 600 Jahre vorher, 400 vor Christus in einem klassischen Buch, dem Buch Zhuangzi, wird schon gesagt, sie strecken wie ein Bär und recken wie ein Vogel, so machten es die Weisen, um alt zu werden wie Meister Pong. Der ist übrigens 800 Jahre alt geworden. Nur nicht Weiser. Ja, also solche fantastischen Geschichten werden da erzählt. Und es geht um Körperbewegung, um Atmung. Aber es geht vor allem um das, was die ganze Übung immer anführt, das ist der Geist. Was wir mit Geist, Gedanken, Herz bezeichnen, das ist immer das Führende in dem Ganzen. Das ist, was den Menschen ausmacht. Wie übe ich eine Übung? Mit welchem Geist? Mit welchem, will ich da was erreichen? Will ich was erzwingen? Passt schon nicht. Sondern ich will mich einfügen in die Naturgesetzmäßigkeit. Das ist die Idee. Und was hilft mir dabei?
Jetzt hört man da schon raus, dass Qigong eigentlich jeder sozusagen praktizieren könnte und vielleicht sogar sollte. Ist vielleicht dann noch eine andere Frage. Gerade im medizinischen Kontext gibt es ja aber auch Qigong-Anwendungen, die zum Beispiel in Kliniken, bei einer Reha oder so durchgeführt werden. Bei welchen Patientinnen und Patienten eignet sich denn da Qigong besonders?
Also Qigong, wie Sie sagten, könnte jeder üben, also auch sehr unabhängig von der körperlichen Konstitution, weil man die Übungen sehr schön anpassen kann an alles, was nicht funktioniert im Körper. Einzig das Verständnis dafür, was man macht, das sollte da sein, sonst wird es schwierig oder man kann da nur die schönen Bewegungen nachmachen. Nun gibt es Krankheiten oder Funktionsstörungen, die besonders geeignet sind. Das ist eine schwierige Frage beim Qigong, weil man nicht auf ein bestimmtes Symptom antwortet und sagt, also die Krankheit habe ich, gegen das gibt es diese und jene Übung. Sondern Qigong will die Aushängeschilder abfallen lassen. Krankheiten werden betrachtet als Aushängeschilder für innere Disharmonien und Störungen. Und diese Disharmonien versucht man durch die Übungen gut zu beeinflussen. Dann fällt auch vielleicht das Aushängeschild ab. Ja? Und das Symptom fällt sozusagen weg. Natürlich will man andere Antworten haben. Man möchte sagen, ich habe Kopfschmerzen, welche Übung soll ich machen? Man könnte antworten, jede. Weil jede Übung ist darauf aus, sich mehr zur Mitte zu konzentrieren, den Atem tiefer zu machen, die Blockaden aufzulösen und dann wird der Kopfschmerz auch vielleicht besser. Deshalb ist man hin und her gerissen. Man kann nicht sagen, dafür ist Qigong nicht gut. Man sollte natürlich den Geist dafür haben, also oder verstehen, was man macht. Das ist vielleicht schon Voraussetzung.
Auf jeden Fall. Jetzt in unserer Welt ist es natürlich aber so, dass alles, was medizinisch irgendwie angewandt wird, muss wissenschaftlich erforscht werden. Man ist immer auf der Suche nach sozusagen evidenzbasierten Therapieansätzen. Gewiss. Und davon bleibt auch das Qigong natürlich nicht verschont. Und es wird natürlich nicht nur praktiziert, sondern mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht, vor allem natürlich in China. Gibt es denn da irgendwelche interessanten Studienergebnisse, egal ob das jetzt aus China ist oder aus anderen Gebieten der Erde, die Sie an der Stelle vielleicht hervorheben möchten, dass es eventuell bei irgendeiner Indikation besonders hilfreich sich gezeigt hat?
Also wir können nicht sagen, besonders hilfreich bei einer bestimmten Funktion, sondern eigentlich, was man untersucht hat, hat dazu geführt, dass man festgestellt hat, es tut gut, es verbessert die Lage. Aber es ist nicht so, wie es auch manchmal leider angepriesen worden ist, Qigong gegen eine schlimme Krankheit, wenn du die Übung machst, dann wird das gut. Das darf man nicht sagen. Wir haben aber natürlich ganz am Anfang, als auch ganz wenige Kliniken sich getraut haben, Qigong anzuwenden, als es bei den Hochschulen noch verlacht wurde, diese komischen Bewegungen, die man da macht, haben wir Studien gemacht und die Kollegin Ingrid Reuter und die Kollegin Elisabeth Friedrichs, die haben sogar Doktorarbeiten geschrieben, einmal über Asthma, einmal über Migräne, wo man nachweisen konnte, es hat eine positive Wirkung. Und so eine experimentelle Forschung hat auch Frau Dr. Zumfelde, die Kollegin aus Bonn, gemacht, indem sie nachgewiesen hat, dass der Atem tiefer, also letztlich ernährender wird, als wenn man diese Übung nicht macht. Und inzwischen gibt es viele, viele Studien, viele Kranken daran, dass es natürlich etwas ist, was man nicht genauso abmessen kann oder nicht so beobachten, nicht verblinden kann, so eine Studie, sondern man muss wissen, was man tut. Viele kranken auch daran, dass es wenige Teilnehmer nur waren. Aber insgesamt vielleicht auch die praktische Anwendung, dass es in vielen Kliniken jetzt mit Freude gemacht wird, zeigt vielleicht, dass es doch einen Nutzen hat. Neben vielen anderen Methoden. Natürlich sagt die Qigong-Leute gern, dass Qigong besonders gut ist. Das will ich aber auch gar nicht verheimlichen. Aber man kann auch viele andere gesunde Dinge machen. Das ist ein Beitrag, meiner Ansicht nach ein schöner Beitrag, wichtiger Beitrag, ein ästhetischer Beitrag auch zur Gesundheit.
Ich hatte ja, glaube ich, sogar letztens gesehen, es ist mittlerweile auch in der Leitlinie für Komplementärmedizin bei Krebs oder in der Onkologie. Da ist es, glaube ich, mittlerweile als, ich weiß nicht, ob es Empfehlung ist oder...
Ja, die Kollegin Sandra Wiedebarze, die kümmert sich besonders darum, man hat dazu auch einen Vortrag gemacht über die integrative Onkologie, wo ja ganz viele Dinge, die den Geist und die Seele und den Körper des Menschen so insgesamt günstig beeinflussen. Und das tut das Qigong ganz sicher. Durch die Gedanken, die man bei der Übung hat, durch die sehr harmonischen, körpergerechten Bewegungen, die eine symbolische Kraft auch haben. Wir wissen ja, Symbolik hat eine Kraft auf den Menschen, auch wenn man die Symbole nicht kennt. Das ist in der Psychologie längst bekannt. Und das wird ja im Qigong auch genutzt, wenn man Weite und Größe oder Klarheit darstellt oder auch mit Gedichten und Sprache unterstützt, dann hat das auf jeden Fall eine ausgleichende, auch erfreuliche Wirkung auf den Menschen.
Genau, körperliche und geistige Unterstützung, die ja gerade bei Onkologiepatienten sehr wichtig ist. Und wir hatten es schon vor ein paar Minuten erwähnt, es ist ja beim Qigong auch nicht so, dass man besonders fit oder beweglich sein muss. Deswegen eignet sich natürlich auch für Patienten und Patientinnen, die aktuell ein bisschen vielleicht unter den Nebenwirkungen einer Chemotherapie leiden.
Genau, das ist der Fall. Und das ist auch ein Anspruch für Qigong, was man in der Medizin anwendet. Man kann es ja auch anwenden, um die künstlerischen Tätigkeiten zu inspirieren und so weiter. Aber wenn es im medizinischen Bereich ist, dann ist völlig klar, man muss zuerst, deshalb vielleicht auch so eine Frage, muss man es denn wo lernen, bei einem erfahrenen Lehrer, wie es so schön heißt, ja? Man sollte Erfahrung haben, wie kann man die Übung anpassen? Denn letztlich ist der Übende der Meister, nicht die Methode. Und die Methode muss man anpassen, dass es nicht überanstrengt, aber auch einen gewissen Anspruch hat, dass es passt für den Patienten, auch von den Vorstellungsbildern, die die Übungen anleiten, sich ausbreiten wie ein Kranich, also sich bewegen wie eine Schlange. Ist das für jeden geeignet? Oder will man lieber was über den Körper wissen und sagen, dein Magen-Chi wird jetzt in Harmonie versetzt? Will man vielleicht auch gar nichts vom Körper hören, weil der so krank ist? Will man sich lieber geistig in die Natur begeben? Das sind alles Fragen, die dann durch verschiedene Qigong-Übungen, die verschiedene Schwerpunkte haben, beantwortet wird. Und da muss man schon ein bisschen was lernen, bei allen anderen Wissenschaften auch.
Sie haben schon angesprochen, die Anleitung durch den erfahrenen Lehrer. Wie sieht es denn aus mit sowas wie Büchern oder Online-Kursen, Videos? Die gibt es natürlich auch. Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, um ein bisschen da reinzukommen? Oder sagen Sie tatsächlich, das muss vor Ort stattfinden oder vielleicht digital über einen Kurs mit einem wirklich erfahrenen Qigong-Meister?
Also Menschen lernen ja unterschiedlich. Und es ist schon wichtig, eine persönliche Unterweisung auch zu haben, auch die vielen Fragen, auch ist es eine körperliche Angelegenheit, die man da macht. Aber man kann vieles auch aus Büchern lesen, auch und lernen. Und dafür haben wir auch versucht, in unserer Gesellschaft ein bisschen zu sorgen, Übersetzungen zu machen von chinesischen Lehrern. Und auch Filme sind natürlich hilfreich, aber ich denke, die persönliche Unterweisung ist einfach sehr wichtig, weil es um sehr subtile Dinge des menschlichen Lebens geht.
Nee, gibt es auch sicherlich auch viele Elemente, die einfach nicht so wirklich transportierbar sind über Bücher. Die muss man dann vielleicht in Persona sehen und erleben und erklärt bekommen.
Ja, ganz sicher. Also ich denke, alle Möglichkeiten zu lernen sind gut. Und Sie wissen ja, mit Corona jetzt in der neueren Zeit haben wir viele Online-Verfahren gehabt. Das ist auch gut, aber man sollte nichts als einzig oder auch als unmöglich betrachten.
Jetzt haben wir schon immer verschiedene Übungen angesprochen, unter anderem das Spiel der fünf Tiere. Vielleicht können wir trotzdem das Ganze ein bisschen greifbarer machen. Haben Sie vielleicht irgendeine Übung, die besonders für Einsteigerinnen geeignet ist, die Sie uns kurz beschreiben könnten, damit man ein bisschen mehr Verständnis dafür bekommt, wie Qigong denn vielleicht aussehen könnte, auch wenn wir hier natürlich jetzt kein Video haben. Aber die Hörer sind vielleicht doch ein bisschen interessiert.
Also es hat immer mit drei Mitteln, so sagt man, zu tun, mit dem Körper, mit dem Atem und dem Geist. Der Geist, die Vorstellung, die ich von einer Übung habe, die Meinung, die ich davon habe, auch die geistige Vorbereitung insgesamt, was Leben ist, was es für mich bedeutet, was ich für einen Respekt vor dem Leben habe, das spielt eigentlich eine ganz große Rolle. Und dann kommt die konkrete Übung, die sich im Körper zeigt. Und da ist eine Körperhaltung, die den freien Fluss, wie es so schön heißt, von Qi und Blut unterstützt, günstig. Also Sie werden immer sehen in Qigong-Übungen, in Qigong-Büchern, eine Übung, die heißt zum Beispiel stehen wie eine Kiefer. Eine Kiefer hat feste Wurzeln, Da kann der Sturm kommen, der schmeißt sie nicht um. Die Kiefer hat aber auch schöne Nadeln und wenn der Wind durch sie bläst, dann klingt das wunderschön. Das ist ein Bild, was man in China hat, Festigkeit und Beweglichkeit zugleich. Und da sind wir bei einem Urthema des Qigong, der ganzen chinesischen Philosophie, die Yin-Yang-Polarität. Also wir sind nicht nur fest als Gestalt, wir sind auch beweglich. Wir sind aber auch nicht nur beweglich, sondern wir haben auch eine Stabilität oder eine innere Stabilität. Ja? Also dass man solche Yin-Yang-Polaritäten immer zusammen sieht. Was steigen wird, wird wieder sinken. Was sinkt, wird wieder steigen. Was sich verdichtet, wie wir zum Beispiel, wir sind ja nur eine Zusammenballung von Qi, ja, wird auch wieder vergehen. Auch die Akzeptanz von Werden und Vergehen, die nun wirklich nicht leicht ist für uns in der Seele, auch das gehört letztlich immer dazu, so ein Gesamtverständnis. So, und jetzt, wie sieht so eine Übung aus? Stehen wir eine Kiefer? Wir stehen vielleicht schulterbreit die Füße auseinander, damit man einen festen, stabilen Stand hat. Die Zehen darf man gerne in den Sand ein bisschen greifen lassen. Die Füße sind wichtig für die Stabilität des Menschen. Und dann baut man so eine Körperhaltung von unten nach oben auf, fester Stand. Dann lockert man das Becken, als würde man sich ein bisschen auf einen Barhocker setzen. Ja? Ein bisschen locker lassen. Das richtet die Wirbelsäule auf. Und die Arme hängen ganz locker an der Seite und werden dann zur Seite in so einen Bogen geformt. Weil rund und gerade ist auch ein Yin-Yang-Paar, ja, was zusammengehört. Unsere Gelenke, unsere Bewegungen sind zielgerichtet wohin. Unsere Gelenke sind alle rund. Das geht alles zusammen. Drum ist alles spiralig, was wir letztlich machen. Und das wird schon angedeutet, indem wir stehen, aufrecht, den Blick entspannt, die Atmung nicht besonders betrachtend, denn die Atmung wird durch einen ruhigen Geist von selbst so, wie sie sein soll. Und das ist das Ziel des Ganzen. Wir sollen nur so sein, wie wir eigentlich gedacht sind. Wir sollen die Lebenskräfte nicht stören. Und da hilft dann vielleicht ein schöner Vers oder ein schöner Gedanke, den man sich spricht, ein Merksatz, der diese Übungen unterstützt. Zum Beispiel bei der Kiefer, diesem festen Stehen, kann man sagen, die Kiefern des Huangshan stellt man sich in einem großen Gebirge vor, kräftig und doch fein im Wind sich wiegend und schöne Musik machen. Also hart und weich, stabil und flexibel, oben und unten, Wurzeln, die Krone des Baumes nach oben gerichtet, alles zusammendenken. So, und dann steht man da eine längere Zeit und macht dann vielleicht Bewegungen. Ja. Alle Bewegungen sind natürlich, sind nichts extra, nichts Gekünsteltes. Nicht gekünstelt sein ist eigentlich das Ziel. Und darum heißt es auch, Rückkehr ist die Bewegung des Dao. Dao ist einfach das Urgesetz. Ja. Also wir sollen nur so sein, wie wir angelegt sind. Der Mensch ist zum Leben angelegt. Das Leben möchte sich erhalten. Was können wir dann noch hinzufügen? Es nicht zu stören. Das ist schon viel. Und wenn wir denken, wie oft wir uns stören lassen im Leben durch krumme Gedanken, durch Ziele, die gar nicht realistisch sind und so weiter, das gehört eigentlich dazu. Und darum sagte unser Lehrer auch immer nicht Qigong, das ist so ein modernes Wort, das Qi, Energie, sondern er sagte Qigong Yangsheng. Und Yangsheng, so hieß das früher, als Überbegriff über alle Dinge, die das Leben schöner machen und kultivieren. Und da ging es gar nicht nur um Medizin, sondern vor allem um das geistige, psychische Leben des Menschen. Und das bedeutet, Yang heißt fördern, nähren, unterstützen, schöner machen, sublimieren, vor allem auch schöner machen. Das hat großen ästhetischen Bezug. Deshalb gehört Dichtung, das Rezitieren von Gedichten, das Betrachten von der Malerei, das Betrachten eines schreitenden Kranichs, das sind alles Qigong-Übungen, wenn man so will. Ne? Wir füllen den Geist mit schönen Dingen, die sich dann gut auf unseren Körper auch auswirken. Körper und Geist immer zusammengedacht. Und in manchen Schulen war es viel wichtiger, den Geist oder die Tugend zu kultivieren, als den Körper. Konfuzius, den kennt man ja so vielleicht als Namen, der wurde gefragt, was ist dir lieber, lange zu leben oder dich menschlich gütig zu verhalten? Die Antwort wäre klar. Also es ging bei diesem ganzen Übungskomplex um eine Gesamtkultivierung des Menschen, jedenfalls der Versuch einer Gesamtkultivierung, sagen wir so.
Ja, vielen Dank für diese tollen Einblicke und auch für dieses Beispiel. Ich wollte, als Sie das Ganze beschrieben haben, diesen Stand schon etwas mitmachen. Ich denke, vielen Hörern geht es jetzt ähnlich. Sie haben jetzt aber auch schon angesprochen, dass das Verständnis von Qigong in Ihrer Gesellschaft so viel mehr ist als nur körperliche Übungen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Qigong wird zu sehr von uns im Westen reduziert auf körperliche Übungen oder sehen Sie das gar nicht so?
Das kann ja sein, das ist ja auch nicht schädlich. Dann nimmt man eben sozusagen einen Teil dessen, was Qigong Yangshan sein könnte, heraus, was ja auch gut ist. Aber wenn man sich ein bisschen mit chinesischer Geschichte, Philosophie, Kunst beschäftigt, dann wird es einfach reicher, es wird noch ein bisschen schöner. Weil es ist nicht so zielgerichtet. Das Zielgerichtete ist ja auch oft etwas, was das ersehnte Ziel hemmt. Wenn ich zu stark denke, ich will gesund werden, ich will das und das, der Atem soll doch bitte tief und ruhig sein. Ja, dann wird der natürlich nicht ruhig. Ne? Wenn ich ihn denn ließe, wie er gedacht war, an was Schönes denke, schwupplich ist er vielleicht tief und schön. Also dieses Machen können, man macht zwar etwas in Qigong, man macht es aber mit einer geistigen Haltung des Nichtwollens. Es klingt widersprüchlich, womit Chinesen eben kein Problem haben. Ja, mit dem Yin und Yang in eins zu denken, das sind Gegensätze. Und trotzdem ergänzen die sich beide. Natürlich haben wir auch ein Ziel, wenn wir üben, wann gesund werden oder stark oder was auch immer. Aber während wir üben, sollten wir das nicht verfolgen in dem Sinne, das hemmt nur. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich machen konnte, aber es ist ein lebenslanges Lernen ganz sicher auch. Ja? Bei der Reichheit der chinesischen Kultur in Dichtung, Musik und Malerei, die ja so unterstützend wirken kann, ja, ist da gar kein Ende gesetzt.
Auf jeden Fall. Welche Ziele verfolgen Sie denn dann mit der Gesellschaft? Ist es dann wirklich dieses, ja, mehr Aufmerksamkeit für eben die Gesamtheit von Qigong, auch die, wie Sie sagen, das Lesen von Texten, Musik, all diese Schönheit, die im Leben zu finden ist, ein bisschen hervorzuheben? Was sind da so Ihre Ziele in der Gesellschaft?
Ganz sicher. Natürlich haben wir das Fach des Qigong, ja, angebunden an das, was in China herübergekommen ist. Aber ich weiß noch, unser Lehrer sagte oft, wenn wir so sagten, ja, wir müssen nach China gehen, wir müssen das lernen, dann sagt er immer, ja, guckt doch in eure eigene Kultur. Da werdet ihr auch ganz vieles finden, was dem ganz ähnlich ist. Für ihn war so ein Forschungsprojekt auch, kann der Westen das lernen, können das westliche Menschen machen? Und er stellt fest, auch im Westen gibt es eine wunderbare Kultur, besonders Goethe hat ihn angesprochen mit seinem hervorragenden Gedicht Natur und Kunst. Das hat ihm gefallen, das beides muss zusammenkommen, dann kann man von Qigong Yangshan sprechen. Aber auch wenn man einen Teil davon macht und nur Übungen und denkt, dieser Leitband, der Akupunkturpunkt, den will ich jetzt massieren oder klopfen, auch okay. Das ist, entscheidet jeder selber. Aber die Gesellschaft möchte schon auch den Reichtum ein bisschen präsenter machen, wenn es geht, wenn Interesse da ist, was uns sehr freuen würde.
Ich glaube, das Interesse ist da. Man sieht es ein bisschen daran, dass so Begriffe wie Achtsamkeit in den letzten Jahren bis fast schon Jahrzehnten mittlerweile immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen haben und es gibt diesen großen Trend zur Achtsamkeit. Sehen Sie da jetzt auch einen Zusammenhang zum Qigong und ein gestiegenes Interesse oder ist es Ihnen noch ein bisschen zu oberflächlich?
Das ist nicht oberflächlich. Das Wort Achtsamkeit wird ja häufig gesagt, es ist entnommen, diesen achtfachen Pfad des Buddhismus, wo die Achtsamkeit, ich glaube, an siebter Stelle steht. Zuerst heißt es sich anständig benehmen, eine gute Rede führen, gute Taten machen. Und irgendwann kommt auch das Wort Achtsamkeit. Das ist eine Aufmerksamkeit. Ob man nun immer das Wort so in den Vordergrund stellt, ist die Frage, und was heißt es achtsam? Worauf ist man achtsam? Also diese Fragen müssen wir uns stellen. Denn diese Aufmerksamkeit, die damit auch gemeint ist, das ist im Qigong immanent. Ohne dass ich aufmerksam bin auf das, was ich gerade tue, denke, was ist das Anleitende, ist es gar kein Qigong. Das ist ganz klar, das ist ein Teil davon. Was wir vielleicht im Qigong nicht so finden, ist das Herausstellen eines einzigen Begriffes. Das müsste auch ein bisschen eingebettet sein. Das Wort Achtsamkeit, worauf ist das? Man kann auch vielleicht nur noch auf seinen eigenen Körper achtsam sein. Dann spricht man im Qigong von den drei Harmonien. Ich will Harmonie in meinem Körper fördern, aber auch zwischen den Menschen. Und die dritte Harmonie ist zwischen Mensch und Natur. Und man sagt, wenn ich nicht auf alles drei achte, ich sag mal nur achtsam bin auf das, was mir geschieht, dann hat das mit Qigong noch gar nichts zu tun. Es ist ja nie, dass wir das erreichen können, dieses Ideal, aber es ist das Ideal, was man im Auge behalten sollte. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, ich meine, und jetzt ist gerade das Wort Resilienz in aller Munde, es sind so Wörter, die dann kommen wie eine Welle, die alle wichtig sind, überhaupt keine Frage, aber vielleicht mehr in Kontext zu betrachten sind auch. Und wenn man dann rausnimmt, sagt, es gab sogar mal die Forderung, ihr müsst doch jetzt endlich auch Achtsamkeit in Qigong einführen. Da wurde ich dann stutzig. Ja, denkt man, ja, das kann man so nicht sagen. Ne? Wenn man so eine Sache rausnimmt, wird es schwierig manchmal.
Ja, das ist dann komplett aus dem System herausgegriffen, was ja, genau, in sich schlüssig ist.
Ja, und auch in diesem achtfachen Pfad der Buddhisten, wo viele ja darauf rekurrieren und sagen, daher haben wir diese besondere Art zu üben, da ist es 1 unter 8, hat sich ein Haar rausgezogen, sozusagen. Ja. Und wenn man sagt, das ist das Wichtigste, die anderen sagen, eine gute Rede führen, keine bösen Worte sagen, das ist das Wichtigste. Natürlich hat es mit Achtsamkeit wieder zu tun. Immer haben diese Begriffe alle miteinander zu tun, aber vielleicht nicht so herausstellen wie Entspannung oder das Wort Stress. Es gibt so Worte, die sind dann einfach in aller Munde, sage ich mal. Und die kommen auch so wie die Wellen.
Aber genau, das sind dann zeitliche Phänomene, die manchmal nur ersetzt werden durch ein Wort, was das Gleiche eigentlich ausdrücken will.
Ja, dafür ein schönes Beispiel war dieses Wort Flow auch. Ihr müsst im Flow sein. Da würde man im Qigong sagen, das ist ein Qigong-Zustand. Ne? Also so eine Hingabe an etwas, ohne zu messen, ohne zu zählen. Man zählt eben auch nicht mehr die Lebensjahre. Wenn man wirklich sich einer Sache hingibt, dann spielt es keine Rolle, dann gibt es keine Zeit. Und dann sagt man, man ist im Flow. Sagen wir doch Flow, wenn wir Flow sagen wollen. Aber ja, das ist nichts dagegen zu sagen, nur sind so manche Sprachwellen, das ist ganz natürlich.
Ja, wir sehen bei der Komplementärmedizin häufig, dass sie in der Schulmedizin nicht wirklich genügend Anerkennung bekommt oder vielleicht genügend Aufmerksamkeit. Haben Sie denn das Gefühl, das Gleiche gilt für das Qigong? Könnte da viel mehr geschehen? Könnte da viel mehr erreicht werden, wenn vielleicht mehr Kliniken noch und mehr Ärzte wissen, wie Qigong richtig angewendet werden kann?
Ich denke schon. Diese ganzen Verfahren, die der Patient selber etwas macht. Denken wir nur an die Selbsthilfegruppen. Das ist ja auch ein Phänomen, das gab es früher nicht. Die könnten gefördert werden und viele haben natürlich auch nicht das Verständnis, was das eigentlich ist. Auch durch übertriebene Aussagen, die man zum Qigong gehört hat. Das könnte den Krebs heilen und könnte das und das und so Halsversprechen. Davon ist jeder Qigong-Lehrer, der es ernst nimmt, weit entfernt. Qigong ist ein Aspekt, aber ein sehr schöner. Und wenn das auch in kleinen Kliniken gemacht würde, das wäre wunderbar. Wenn morgens und abends irgendwo eine kleine Übung gemacht ist, tut einfach gut. Wie ein schönes Buch lesen oder sonst etwas. Das ist im heutigen getakten Alltag ja insgesamt in der Gesellschaft nicht so leicht. Und es gibt ja Kliniken, die das anwenden, wo Physiotherapeuten das machen und wo es Kurse gibt, auch für Personal der Kliniken. Das ist wunderbar, dass wir uns wünschen, dass es noch mehr wird. Nicht nur wegen unserer Gesellschaft, sondern weil es den Leuten auch gut täte, weil die mal so sagen. Ja, sehr schön. Wir bemühen uns darum. Aber wir missionieren nicht. Es gibt viele schöne Dinge.
Dann hoffe ich, dass jetzt noch ein paar mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ich würde zum Schluss Ihnen gern noch 2 kurze Fragen zum Abschluss stellen, damit wir das Thema noch schön abrunden können. Zum einen unsere Frage Mythos Qigong. Welche Falschinformationen in Bezug auf Qigong wollten Sie denn schon immer mal klarstellen? Jetzt ist die Gelegenheit.
Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, es ist kein Allheilmittel. Das war auch in China, gab es Wellen, wo man gesagt hat, diese Krankheit mit dieser Übung, das klappt. Und das ist wie gesagt, es ist ein Aspekt der Gesundheit. Gleichwohl ein sehr wirkmächtiger Faktor. Es ist erstaunlich, welche schönen Zustände man erreichen kann. Aber es ist kein, Halsversprechen verbieten sich. Jede Übertreibung. Man sollte einen Respekt haben vor dem, was man noch nicht weiß über das Leben. Und auch so eine gewisse Demut vielleicht haben. Aber auf der anderen Seite die große Freude dran, ja, das ist die andere Seite. Ja, das ist so ein Mythos. Und vielleicht, dass man Qigong nur in China üben kann, dass wir das nicht verstehen könnten, das finde ich auch ein Mythos. Wir können auch einiges verstehen, auch interkulturell lernen, das ist doch eine tolle Aufgabe des Menschen.
Auf jeden Fall. Dann haben wir das auch schon mal klargestellt. Ja, was ist denn, das ist unsere letzte Frage, was ist denn Ihr Geheimtipp für ein gesundes Leben?
Dass ich das Geheimnis stehen lasse. Ich weiß nicht, das Geheimnis des Lebens, das ist, glaube ich, nicht zu lösen. Wir können kleine Aspekte davon verstehen. Aber das Leben, das haben wir geschenkt bekommen. Wir haben es nicht geschaffen. Niemand hat das Leben geschaffen. Wir wissen nicht, woher das kommt. Und diese kleine Demut oder Unsicherheit, die darf auch bleiben. Also ich habe keinen Geheimtipp, aber viele kleine Tipps vielleicht. Ja, eben etwas tun, was den Körper und Geist erfreut. Das ist doch etwas Wunderbares, dass wir das alles haben. Und da ist Qigong Yangcheng vielleicht ein Teil davon. Für einen anderen ist es vielleicht etwas anderes. Wir waren in den Klöstern in China, haben gefragt, was übt ihr denn? Habe die Mönche gefragt. Und der eine sagte, ja, ich rezitiere regelmäßig Gedichte. Der andere sagte, ich spiele das Instrument der Qin. Der nächste sagte, ich bin der Gärtner. Und dann dachten wir, ja, und Qigong? Ja, ja, das ist alles das Gleiche. Das war ein großes Wort natürlich und soll niemand vom Qigong-Übung abhalten. Aber jede Tätigkeit kann die Qualität von Qigong haben. Hingabe, Natürlichkeit, Respekt vor der Natur. Dann ist es schon ganz schön. Und stehen wir in die Kiefer vielleicht auch.
Das macht doch aber Mut, es auszuprobieren, weil die Schwelle dann gar nicht so hoch ist.
Nein, die Schwelle ist nicht hoch und trotzdem gibt es unendlich viel zu lernen. So, wir machen das 30 Jahre, aber wir würden, ich weiß nicht, wer von uns sagen würde, er hätte schon ganz viel erreicht. Es gibt immer noch, ja, zu lernen. Das Lernen ist unendlich und schön.
Genau, man lernt nie aus.
Ja.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, Frau Dr. Hildenbrand, und für die vielen spannenden Einblicke ins Qigong. Ich hoffe, die Leser haben viel mitgenommen und wir haben jetzt viele neue Begeisterte fürs Qigong gefunden, die dann bei ihrer Gesellschaft unter anderem mehr Infos bekommen und Anleitung, wie sie denn jetzt loslegen können mit Qigong. Wie gesagt, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle im Interview angesprochenen Informationen zu unserer Expertin, ihren Büchern und Ausbildungsangeboten findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit meiner Kollegin wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.